Das ist heute die Überschrift zu unserer Predigt, die Bolke uns gleich halten wird. Es ist ein ganz besonderes Thema, weil es spricht mich persönlich an, weil meine Augen stehen dort. Meine Augen haben den Heiland gesehen. Ein paar Aspekte dazu. Darunter kann man zum einen verstehen, warten. Warten im Vertrauen auf den Herrn, so wie wir das im Text von einem Mann sehen werden. Er vertraute auf den Herrn und wartete, bis er den Heiland mit seinen Augen persönlich sah. Dann kann man darunter auch verstehen, suchen. Und zwar, ich will ihn persönlich sehen, dann gehe ich auf die Suche. Auf die Suche nach dem Heiland, bis meine Augen ihn sehen werden. Oder, darunter kann man auch verstehen, ich selbst möchte ihn sehen. Ich verlasse mich nicht auf andere, was die mir erzählen, sondern ich selbst will eine Beziehung zum Herrn haben. Ich persönlich, und das ist das Wichtigste, eine Beziehung zum Herrn, so wie wir in Johannes 4 eine kurze Geschichte dort haben, dann haben Menschen aus Jerusalem haben zu dem Weibe, zur Sünderin, oder es war aus Israel, zu der Weibesünderin gesprochen, wir glauben nun hinfort nicht um deiner Rede willen, wir haben selber gehört und erkannt, dass dieser ist wahrlich Christus, der Heiland. Denn die Samariter, die haben sich zu Jesus begeben und haben selber gehört und dann haben sie gesagt, meine Augen haben gesehen den Heiland und seitdem glauben wir an diesen Jesus Christus. Oder darunter kann man auch verstehen, persönlich vor ihm stehen. Und das ist etwas so ganz Wunderbares, was wir teilweise die Gänsehaut auf die Haut bringt, wenn ich dann denke, ich darf irgendwann, wenn ich die Augen zumache, persönlich vor ihm stehen. Ich darf ihn mit meinen Augen sehen, ihn berühren. Und das ist eine ganz tolle Hoffnung, den unseren Herrn Jesus Christus dann sehen zu dürfen, bei ihm sein zu dürfen, die Ewigkeit mit ihm verbringen zu dürfen. Aber bis dahin erstmal ein paar Sätze zur Hinführung zum Text. Und gleich sehen wir oder hören von einem Mann, der nicht locker ließ, bis seine Augen den Heiland gesehen haben. Ich lese jetzt Gottes Wort, den Text heute Morgen aus Lukas 2, die Verse 22 bis 40. Und als die Tage ihrer Reinigung nach dem Gesetz des Mose um waren, brachten sie ihn nach Jerusalem, um ihn dem Herrn darzustellen. Wie geschrieben steht im Gesetz des Herrn in 2. Mose, alles Männliche, das zuerst den Mutterschoß durchbricht, soll dem Herrn geheiligt heißen. Und um das Opfer darzubringen, wie es gesagt ist im Gesetz des Herrn, ein paar Turteltauben oder zwei junge Tauben. Und siehe, ein Mann war in Jerusalem mit Namen Simeon. Und dieser Mann war fromm und gottesfürchtig und wartete auf den Trost Israels und der Heilige Geist war mit ihm. Und ihm war ein Wort zuteil geworden von dem Heiligen Geist. Er solle den Tod nicht sehen, er habe denn zuvor den Christus des Herrn gesehen. Und er kam auf Anregen des Geistes in den Tempel. Und als die Eltern das Kind Jesus in den Tempel brachten, um mit ihm zu tun, wie es Brauch ist nach dem Gesetz, da nahm er ihn auf seine Arme und lobte Gott und sprach, Herr, nun lässt du deinen Diener in Frieden fahren, wie du gesagt hast, denn meine Augen haben deinen Heiland gesehen, den du bereitet hast vor allen Völkern, und ein Licht zu erleuchten die Heiden und zum Preis deines Volkes Israel. Und sein Vater und seine Mutter wunderten sich über das, was von ihm gesagt wurde. Und Simeon segnete sie und sprach zu Maria, seiner Mutter: Siehe, dieser ist gesetzt zum Fall und zum Aufstehen für viele in Israel und zu einem Zeichen, dem widersprochen wird. Und auch durch deine Seele wird ein Schwert dringen, damit viele Herzen Gedanken offenbar werden. Und es war eine Prophetin, Hanna, eine Tochter Phanuels aus dem Stamm Asser, die war hochbetagt. Sie hatte 7 Jahre mit ihrem Mann gelebt, nachdem sie geheiratet hatte. Und war nun eine Witwe an die 84 Jahre, die wich nicht vom Tempel und diente Gott mit Fasten und Beten Tag und Nacht. Die trat auch hinzu zu derselben Stunde und pries Gott und redete von ihm zu allen, die auf die Erlösung Jerusalems warteten. Und als sie alles vollendet hatten nach dem Gesetz des Herrn, kehrten sie wieder zurück nach Galiläa in die Stadt Nazareth. Das Kind aber wuchs und wurde stark, voller Weisheit, und Gottes Gnade war bei ihm. Bis dahin der Text, und jetzt bitte ich dann die Spolgung.
Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Ich grüße euch ganz herzlich. Ich grüße euch im Namen dessen, der da war, der da ist und der da kommen wird. Ich grüße euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Auch ein Gruß an alle, die uns zugeschaltet sind, die Tausenden vor den Bildschirmen und den vielen, die hier sind. Ich bin sehr erstaunt. Es ist lange her, dass ich vor so viel Publikum live sprechen dürfte. Es ist im Moment eine interessante Zeit. Jetzt neulich hat mich meine Freundin ermahnt, weil ich nur in der Kamera die ganze Zeit gesprochen habe. Und dann, ja, da ist halt keine Reaktion. Boah. Da lacht keiner, da nickt keiner, da schläft keiner ein. Da ist, man redet einfach nur in so ein dunkles Loch. Und dann meinst du, ich sollte noch mal freundlicher gucken. Und jetzt habe ich schon wieder gemacht, die Hände aus den Taschen tun. Ja, weil ich habe immer das Gefühl, ich rede zu viel mit meinen Händen. Und deswegen, naja gut, mal gucken, kriegen wir heute Morgen hin. Klaus, danke, hast mich schon ein bisschen vorgestellt. Die mich noch nicht kennen, ich bin Jugendreferent für die Evangelische Kirchengemeinde. Der Kirchenkreis Siegen hat sich in 7 Regionen aufgeteilt. Und die Region 7, das sind wir hier oben, sagen wir mal so mehr oder weniger rund um den Kindelsberg bis hoch zu Lützel. Also unser Arbeitsgebiet ist von Osthelden im Westen bis zu Lützel im Osten, von Buschütten im Süden bis Welchen-Ennerst im Norden. Wir haben insgesamt 3 Personen, die da arbeiten. Ich habe ganz wunderbare Kolleginnen, 4 mittlerweile. Die Uschi Massow ist mit mir für die Kirchengemeinden im Osten zuständig. Wir sind so Dahlbruch, Müsen, Hilchenbach, Lützelhoch. Und die Miriam Müller-Czewczuk mit ihrer Kollegin Tabea Frank, die sind so von Buschütten bis hoch Littfeld und Krombach-Eichen zuständig. Was machen wir den ganzen Tag? Ja, manche vermuten ja bösartig, wir würden nur Kaffee trinken und Plätzchen essen, aber nein, im Moment machen wir sehr viel online, was für mich sehr, sehr anstrengend ist. Ich weiß nicht, ob ihr in letzter Zeit mal vor dem Computer gesessen habt und habt so Zoom-Meetings gehabt. Ja, also dann sieht man halt die Leute nur immer online und das machen wir sehr, sehr oft. Wir zeichnen viele Gottesdienste auf. Ehrenamtlich bin ich noch in der Siegerländer Gefangenenmission aktiv. Da machen wir Gottesdienste für die Jungs im Knast vor allen Dingen. Also ich arbeite viel mit Attendorn oben zusammen. Da haben wir jetzt auch wieder Weihnachtspäckchen gepackt. Und da habe ich einen ganz tollen Vorstand, den Matthias Bohn. Mit dem mache ich die Sachen für Attendorn. Und dann haben wir noch andere Leute, die andere Knäste betreuen. Kanada, Reisen. Ich reise eigentlich sehr, 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 sehr gerne. Aber dieses Jahr ist ja mehr oder weniger ins Wasser gefallen. Und für uns war es total verrückt. Darf ich vielleicht noch kurz erzählen, dann höre ich auf, mich vorzustellen. Wir sind dieses Jahr mit einer Gruppe nach Patagonien geflogen, also Südamerika, Chile, Argentinien. Und da, als wir losgeflogen sind, war Corona in Wuhan in China. So, und wir sind halt weg gewesen für 3 Wochen und haben gedacht, schön. Und dann ging es so langsam wieder zurück und als wir so in Buenos Aires waren, dann kamen so immer mehr Nachrichten rein. Ja, in Deutschland gibt es kein Toilettenpapier mehr, man kann keine Nudeln mehr kaufen und wir haben halt gedacht, ja, die machen sich da in der Presse so ein bisschen lustig über uns. Ja, irgendwo in Köln oder in Berlin gibt es halt kein Klopapier mehr, da war irgendjemand so blöd und hat halt alles aufgekauft. Und ja, und die ersten Leute in Quarantäne und man weiß gar nicht, ob man nach Hause kommen und dann wurden wir langsam unruhig. Und dann sind wir von Buenos Aires nach Madrid geflogen am 13. und dann wurde in Madrid gesagt, ja, hier letzte Maschine, in 12 Stunden ist der Flughafen zu. Und dann sind wir noch gerade eben nach Deutschland reingeschlüpft und dann war vorbei. Und viele, die mit uns auf Reisen waren, waren sofort 2 Wochen in Quarantäne zu Hause. Wir dürften gar nicht arbeiten gehen. Also das war für uns total irre. Ja? Man fliegt weg, kommt wieder und das Land hat sich komplett verändert. Und seitdem sind wir nicht mehr auf Reisen gewesen, was mir sehr leid tut, aber naja, wir leiden alle auf unsere Art und Weise. Ich möchte, wie ich das immer gerne mache, am Anfang, bevor ich eine Predigt oder eine Andacht halte, einen Moment der Stille einräumen. Ihr dürft gerne für mich beten, dass der Heilige Geist mir hilft, zu euch zu sprechen. Ich werde für euch beten, dass der Heilige Geist euch hilft, das, was ich nicht perfekt sage, zu verstehen in euren Herzen. Denn ich weiß, alles unser Reden über Gott ist Stückwerk. Aber manchmal ist es so, wenn der Heilige Geist uns hilft, dann können wir auch verstehen, was Gott von uns möchte. Deswegen zunächst die Stille und dann spreche ich noch ein Gebet. Herr Jesus, wie damals, so auch jetzt, bist du mit deinem Heiligen Geist unter uns. Danke, dass wir uns treffen dürfen. Danke, dass du uns helfen möchtest, dein Wort zu verstehen. Danke, dass du uns liebst. Und ich bitte jetzt herzlich darum, dass du es uns segnest, von dir zu reden und auf dich zu hören. Amen. Fällt mir gerade noch ein, neulich war ich wo... War auch über Telefon, waren Leute zugeschaltet, genauso wie hier bei euch mit dem Handy. Und dann habe ich auch die Stille angeboten und mitten in der Stille rief dann eine Frau dazwischen, ich höre halt nichts mehr, ist es noch an? Muss man heute aufpassen, dass mir die Stille nicht zu lange macht. Ja, ach, das ist immer wieder schön zu predigen. So, danke Klaus, hast schon ein paar Sachen gesagt, so ein bisschen hinführend zum Text. Denn meine Augen haben den Heiland gesehen. Nur ist mir als allererstes aufgefallen, dass wir hier es mit einem Säugling zu tun haben. Es ist also nicht so, dass jetzt die Maria und Josef mit einem großen Jungen da angetanzt sind, sondern die haben wirklich noch ein kleines Kind vorbeigebracht. Und da ist mir noch zum, also eigentlich hätte ich das schon vorher wissen müssen, man hat ja schon lange genug Weihnachten gefeiert, so richtig aufgefallen, dass auch die Weisen im Morgenland im Prinzip nichts gesehen haben, außer so einen kleinen, ich sage mal, Hosenscheißer. Ja, das ist jetzt vielleicht für den einen nicht gebührlich, so von Jesus zu reden, aber es war ja so, er konnte ja noch gar nichts. Er konnte nichts machen, außer der Windel voll. Das war jetzt kein großes Zeichen, um ehrlich zu sein. Ja, also wer sich mit kleinen Kindern beschäftigt, der weiß, die können jetzt noch nicht so viel. Und es ist eine sehr interessante Einstellung für mich, und das ist, irgendwie konnte ich das noch gar nicht so richtig verarbeiten, aber ich bitte euch mal mitzudenken. Jetzt kommt ihr dahin und jetzt seht ihr nichts anderes als ein Kind und preist es als mächtigstes Wesen des Universums, als Heiland Israel, als etwas, das so besonders ist, dass nichts anderes drankommt. Eine Taube geopfert nach 3. Mose 12, Vers 6. Wenn man arm war, hat man 2 Tauben opfern müssen. Aus 3. Mose 12, 18 wissen wir das. Jetzt lesen wir hier, was die beiden opfern müssen. Also wissen wir, dass Maria und Josef arm waren. Sie hatten nicht viel. Das ist auch interessant, das bestätigt mal wieder unsere These, dass Gott das mächtigste und reichste Wesen des Universums in die Niedrigkeit und die Armut dieser Welt hineingeht. Und er hat den reichsten Vater der Welt und wählt trotzdem einen der ärmsten, den er kriegen konnte in Israel. Wenn wir gewählt hätten, wir hätten wahrscheinlich Jesus zum Sohn des Hohenpriesters gemacht oder hätten ihm die schönste Königin als Mutter gegeben oder keine Ahnung. Aber Gott wählt manchmal anders. An dem Opfer können wir also erkennen, er ist arm. Sie haben eine Reise von 10 Kilometern nach Jerusalem gemacht, also an einem Tag zu schaffen, und weihen jetzt den erstgeborenen Gott. Das ist auch irgendwie so ein Paradox. Gott weiht sich selber sich selbst. Gott arbeitet manchmal interessant. Gott kommt auf die Erde und er wird sich selbst geweiht. Ihm wird selbst Ehre gegeben. Er wird selbst geheiligt. Auch das kann uns zu denken geben, wie wir mit Gott umgehen. Und Simeon, von dem hatte ich eben kurz schon gesprochen, nochmal, der kommt nun in dieser Geschichte vor und redet vom Trost Israels. Und das ist doch wirklich interessant, wie ich eben schon sagte. Ja, stellt euch vor, ihr seid so im Tempelbetrieb, ja, heute wäre hier Opferzeremonie und dann kommt so ein älterer Mann nach vorne und dann sagt dann, hier, das ist er, das ist euer Heil, das ist euer Trost. Und dann seht ihr da so ein schreiendes Kind. Und dann denken alle wahrscheinlich, hä, was kann das? Nix. Aber wir müssen sehen, was Simeon alles anspricht. Er sieht in diesem Kind etwas, was viel größer ist, als wir vielleicht sehen konnten. Er bezieht sich hier auf alle Prophetien, die in Jesaja gegeben wurden. Jesaja 25, Vers 6 bis 9, Jesaja 40, 1 und 2 und Jesaja 66, 1 bis 11. Und ich sage euch mal, was Simeon in diesem Kind jetzt alles sieht, ohne dass wir das vielleicht direkt gesehen hätten. Er spricht das an. Aber dann muss man, wenn man Bibel liest, immer gucken, welche Worte benutzt er. Da muss man im Alten Testament oft gucken, wo stehen diese Worte und was steht da im Zusammenhang. Und dann kommt man drauf, was er hier sieht. Er sieht in diesem einen Retter, über den wir fröhlich sein sollen und wir sollen über ihn jubeln. Das heißt, sobald wir Gott erkannt haben und Christus erkannt haben, sollen wir fröhlich sein und über ihn jubeln, obwohl er noch nichts für uns getan hat. Er sieht in diesem Baby ein so mächtiges Wesen, das den Tod überwinden wird und vernichten wird. Das steht im Jesaja. Dieser Christus wird den Tod vernichten und damit ein Ende machen. Er sieht in diesem Christus, in diesem Baby, er wird die Decke von den Völkern abnehmen und sie werden Gott erkennen. Durch Christus haben wir einen Zugang zu Gott bekommen. Er sieht in diesem kleinen Kind einen Tröster, der alle Tränen abwischen wird. Diese Stelle wird auch in der Offenbarung wiederholt. Er sieht in diesem Baby einen Mann, der die Schmach wegnehmen wird und das bedeutet, er wird Israel zur führenden Nation aufsteigen lassen. Das ist in Israel nicht jedem bewusst und vielleicht auch nicht von jedem gewollt. Aber nur durch Christus kann das Volk Israel zum Kopf der Nationen werden. Nur durch ihn, durch nichts anderes. Und das macht Gott. Er ist die Botschaft der Erlösung für Gottes Volk. Das ist auch die Botschaft für uns heute. Unsere Sklaverei der Sünde ist zu Ende. Die Sünde wird vergeben. Eine neue Herrschaft wird aufgerichtet. Das passiert auch in unserem Leben, dass Gott uns und Christus uns so verändert, dass wir nicht mehr unter den alten Herrschaftsverhältnissen leiden müssen, sondern er wird uns aus unserer Sünde herausführen in das Licht und wird uns ganz verändern können, dass wir frei sein werden. Ich weiß nicht, wie viel Sünde ihr so am Tag tut. Ich kann bei mir relativ einfach ausrechnen, dass ich mindestens 3 Dinge am Tag falsch mache. Also einmal lüge ich, das weiß ich. Einmal tue ich etwas nicht, was ich hätte tun sollen und einmal habe ich irgendwie noch einen schlechten Gedanken oder sonst irgendwas. Also mindestens 3 Dinge. Im Schnitt, weiß ich nicht, haben glaube ich mal Forscher ausgerechnet, lügt man 66 Mal am Tag, kann das sein? Hat das schon mal jemand auch gelesen, diese Forschung? Also ich war sehr erstaunt. Und das bedeutet für uns, dass je älter wir werden, umso dringender Christus brauchen. Jetzt kannst du nämlich hochrechnen für dein Leben, wenn du 3-mal am Tag irgendwas Schlechtes machst, was Gott nicht gefällt, sind das ungefähr 1000 Dinge im Jahr, grob überschlagen. So, wenn du 80 bist, sind das 80.000 Dinge, die Christus dir vergeben muss. Wenn du 40 bist, nur 40.000, da ist noch nicht so schlimm. Aber je älter du wirst, desto dringender brauchst du Christus. Und das ist immer so schön, dass wir manchmal in christlichen Kreisen das so von uns weghalten. Aber die Wahrheit ist, dass wir schlechte Menschen sind. Christus hat gute Botschaft für schlechte Menschen. Der hat keine schlechte Botschaft für gute Menschen. Das müssen wir wissen. Und in christlichen Kreisen sind wir manchmal so fromm, dass wir das vergessen, dass wir eigentlich die Sünder sind. Sondern wir reden oft gerne über die anderen. Aber Christus ist nicht gekommen, um für uns für andere zu reden, sondern er ist zu uns gekommen, um über uns zu reden. Und das macht mir ja oft viele Gedanken. Aber es ist die frohe Botschaft, dass er für die Schuld, die ich habe, gestorben ist. Jeder, der in einer Partnerschaft lebt, denke ich mal, weiß, wie das ist, dass man nicht den ganzen Tag nur gut sein kann. Geht überhaupt gar nicht. Aber dazu ist er gekommen. Jesus ist der Richter und er wird richten. Auch das wird nicht vielen Menschen gefallen, aber der Simeon sieht in diesem Baby den Weltenrichter. Und über den Jesaja-Text weiß er, er nimmt den an, der demütig ist. Er nimmt den an, der einen zerbrochenen Geist besitzt. Und da müssen wir auch als Christen irgendwann mal hinkommen, unseren Stolz abzulegen, dass wir es haben und die anderen nicht, sondern Gott zerbricht oft die Christen als erstes. Das bedeutet, wir merken irgendwann mal in unserem Leben, dass wir es nicht können, dass wir es nicht sind, dass wir es sind, die Christus dringend brauchen. Das ist in unterschiedlichen Bereichen so. Ich weiß nicht, wo Christus dich schon zerbrochen hat, aber vielleicht hast du am Anfang deines Lebens gedacht, du wirst mal ein ganz toller Familienvater. Und dann sind die Kinder einfach nichts geworden. Oder du hast gedacht, du wirst mal ein ganz erfolgreicher Mann. Und dann ist deine Karriere jäh zerbrochen worden und du bist innerlich auch unzufrieden gewesen, innerlich zerbrochen worden und mürrisch sogar gegen Gott. Hast das nicht angenommen, dass er dich zerbrochen hat. Oder vielleicht bist du eine Frau gewesen, die bestimmte Träume hatte und dann hat Gott dein Herz in einer gewissen Weise auch zerbrochen. Und er macht das manchmal nicht so gerne, aber er kann mit einem Stolzen nichts anfangen. Der Stolze kann nicht vor Gott bestehen. Aber der, der ein demütiges Herz hat und der zittert vor seinem Wort, wenn er mir das nicht glaubt, wie ich das im Moment predige, müsst ihr Jesaja lesen. Und das steht fast überall in der Bibel, dass er die nicht annehmen kann, die stolz und hochmütig vor ihm erscheinen. Die müssen gehen. Die bleiben nicht bei Gott, weil die sich aus sich selbst herausgerettet haben. Aber die Menschen, die zerbrochen wurden in irgendeiner Weise oder zerbrochen sind, die nach Gott rufen und schreien, denen hilft er gerne. Und dafür ist Christus gekommen. Das steht auch hier im Text. Die einen, die wird er niederdrücken, die anderen wird er aufrichten, komme ich gleich nochmal kurz zu. Alle diese Dinge hören sich unwirklich an, bis sie uns selbst betreffen. Das ist wie mit dem Coronavirus. Christus ist so lange nicht so interessant, bis er mich selbst betrifft. Das ist wie mit Corona. Ja, solange ich die Krankheit nicht habe, denke ich immer so, ja, ist schon, irgendwer ist da krank in China oder was weiß ich wo. Oder ja, irgendwo hat man schon in Siegen mal von jemandem gehört oder Kreuzer, keine Ahnung. Aber wenn ich nicht selbst betroffen bin, dann kann ich mit der Krankheit nicht so viel anfangen. Wenn ich von Christus nicht selbst ergriffen bin, dann kann ich mit Christus oft nicht so viel anfangen. Israel und viele andere Menschen sehen sich nach Erlösung, aber wenige erkennen den Erlöser. Wir lernen auch hier, bei dem Simon, also tut mir leid, ich kann mich nicht immer umdrehen, aber ich wäre froh, wenn die Technik immer so ein bisschen guckt, wo die Verse gerade sind, wo ich bin. Der Simon spricht ja auch vom Heiligen Geist, ja, dass der Heilige Geist schon damals gewirkt hat. Schon immer hat Gott gewirkt. Und den Lobsalm, den Simon hier spricht, ist ein Zeichen eines außergewöhnlichen Glaubens, der uns zum Vorbild werden kann. Wenig sehen, großes Vertrauen haben, Gott loben, Jesus loben als Heiland und Erlöser der Welt und ihn preisen und mutig Zeugnis von ihm geben. Markus 10, 15 heißt es, wahrlich, ich sage euch, wer das Reich Gottes nicht annimmt wie ein Kind, wird nicht hineinkommen. Wir müssen kindlich glauben, dass all diese Dinge, von denen ich auch eben schon gesprochen habe, dass die Gott irgendwann mal tun wird, in Kraft und Herrlichkeit, dass er kommen wird und aufrichten wird sein Reich. Wie der Klaus schon eben sagte, er wird uns irgendwann nehmen. Er wird uns aus dem Reich des Todes nehmen und hineinversetzen in seine Herrlichkeit. Und dafür kann ich ihn heute schon loben, das kann ich heute schon glauben. Vers 34 und 35, Christus ist auch heute noch zum Fall oder zum Aufstehen, heißt es da. Das habe ich eben schon kurz angesprochen. Zum Fall wird er fielen. Und ich möchte, dass wir das richtig verstehen. Nicht Gott richtet den Menschen, sondern der Mensch richtet sich selber vor Gott. Meine Herzenseinstellung zu Gott ist entscheidend dafür, wie Gott auf mich reagiert. Gott zeigt mir alles aus seiner Gnade und Liebe. Gott gibt mir alles, um an ihn zu glauben. Wir haben keinen Grund, ihm gegenüber zu sagen, ich kenne dich nicht, ich habe das alles nicht gewusst, ich habe das alles nicht erkannt, sondern Gott zeigt uns alles auch in seinem Wort. Und wie ich mich zu ihm stelle, so wird er mich richten. Wie ich ihn bekenne, so wird er mich richten. Die Dinge, die ich tue, das wird über das richten und entscheiden, wie ich später mal gerichtet werde. Und wenn Jesus ins Spiel kommt, dann wird es oft unangenehm. Und das sagt auch der Schreiber des Evangeliums hier und das sagt auch dieser Simeon. Er wird ein Schwert sein, das durch die Seele dringt. Und zu Maria, der Mutter, sagt er, bei dir wird es auch so sein. Ist auch furchtbar für eine Mutter, wenn der Sohn sich so verhält, dass sie gar nicht mehr ein- und ausweist, wie sie sich verhalten soll. Wenn ihr Herz geradezu zerreißt an dem Verhalten ihres eigenen Sohnes. Wenn sie den Sohn gar nicht mehr richtig erkennen kann. Und so wird es uns allen gehen. An Jesus scheiden sich die Geister und an ihm entscheidet sich alles. Warum? Weil er uns offenbart, wer wir selbst sind und was passieren wird und dazu können wir uns stellen. Ich muss ehrlich sagen, manchmal nervt Jesus gewaltig. Ich sage das mal ganz bewusst so, damit ihr versteht, was ich meine. Weil wenn ich mich selbst betrachte, dann bin ich immer so, dass ich so kleine Dinge gerne zugeben kann. Ich kann so kleine Dinge, mit denen kann ich locker über Jesus reden. Das ist nicht so schlimm. Aber wenn Jesus kommt und mein Herz hell erleuchtet und alles, was dunkel war und was ich versucht habe vorher zu verbergen, ins Licht zerrt und mir zeigt, wie ich wirklich bin, dann ist Jesus ganz oft unangenehm, weil er mich mir selbst offenbart. Deswegen betet der Psalmbeter er auch und zeige mir, wie es in meinem Herzen mit mir selber aussieht, weil ich es selbst nicht kann und will. Ich will mir meinen Charakter gar nicht ehrlich sagen jeden Tag. Ich will doch gar nicht von mir selber wissen, wie ich wirklich bin. Aber das macht Christus. Und dann wird Jesus unangenehm in unserem Leben. Und der Unterschied zu manchen Freunden oder der Presse oder manchen Politikern ist, dass Christus barmherzig mit mir umgeht. Und weil ich von den Menschen oft diese Unbarmherzigkeit mitbekommen habe, ist mir das unangenehm, wenn meine tiefsten Fehler in mir gezeigt werden. Und Christus möchte aber barmherzig mit mir umgehen. Und das müssen wir lernen und das dürfen wir lernen, dass wir unsere Herzen vor Christus offenbart bekommen. Und ich möchte euch dazu ermuntern, diese Barmherzigkeit zu erfahren. Noch kurz zu Hannah. Hannah ist hochbetagt. Die Hochbetagten unter uns fragen sich vielleicht, welchen Dienst kann ich denn noch tun? Wozu bin ich denn noch gut? Was ist denn mit mir? Und hier lesen wir, dass Hannah nie aufgehört hat zu dienen und sie hat nie aufgehört zu beten und sie hat nie aufgehört von Christus zu reden. Vielleicht können wir uns, wenn wir älter geworden sind, auch daran ein Beispiel nehmen. Wir dienen Gott mit dem, was wir noch haben und tun können, ohne uns zu überfordern oder zu überreißen. Wir dürfen gerne beten und wir dürfen Menschen in aller Friede und in aller Liebe von Jesus erzählen. Und sie erzählt all denen, die auf die Erlösung warten. Wenn wir manchmal in Gespräche reingehen, dann sind wir ja so, dass wir den anderen so ein bisschen überfahren mit unserem schönen Wissen über Jesus. Versuch doch mal ein Gespräch wie folgt anzufangen. Versuch doch mal Menschen zu fragen, wovon würdest du dich gerade freuen, erlöst zu werden? Was wäre denn schön, dass sich gerade in deinem Leben verändern würde? Ich will mal ein ganz aktuelles Beispiel nehmen, das ist so einfach, dass jedem klar wird. Die Welt würde wahrscheinlich sagen, es wäre super, wenn jemand kommen würde und würde uns einfach Corona wegnehmen. Würde uns einfach erlösen, sozusagen. Und da haben wir als Antwort, diesen jemand gibt es. Es wird jemand kommen, der wird abwischen alle Tränen. Es wird jemand kommen, der wird alle Krankheiten von uns nehmen. Es wird jemand kommen, der wird den Tod und den Teufel einfach wegnehmen. An diesen Erlöser glaube ich. Und so ähnlich hat die wahrscheinlich auch gepredigt. Alle, die auf die Erlösung gehofft haben, denen hat die das gute Wort weitergesagt. Und dazu möchte ich euch ermuntern, dieses gute Wort heute zu hören und dieses gute Wort auch weiterzusagen. Klaus, ich darf noch beten, ja? Alles klar, ich bete noch mit. Und Sie dürft sitzen bleiben, danke. Herr Jesus, wunderbar ist dein Wort. Es ermutigt, es ermahnt und es zerschneidet unser Herz. In manchem sind wir einverstanden mit dem, was du uns sagst, gerade wenn es um die Liebe geht. In anderen Dingen sind wir manchmal nicht einverstanden, wenn es um unsere Schuld geht. Ich bitte dich, dass wir deine Barmherzigkeit in rechter Weise erkennen und von dir getröstet werden und von dir aufgerichtet werden. Du bist es, der aufrichtet. Du bist es, der die zerbrochenen Herzen heilt. Ich bitte dich auch ganz herzlich dafür, dass wir das erfahren dürfen, dass deine Liebe uns verändert, dass wir durch dich und den Heiligen Geist verändert werden, neu leben können und aufatmen können. Danke für deine Gnade. Danke für deine Liebe und danke, dass du der Heiland bist, den meine Augen sehen. Amen.